NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, ich begrüße Sie zum Echo des Tages heute mit Andreas Sperling. Eine Beobachtermission für Aleppo, kann die jetzt noch etwas retten? Wir berichten über die Syrien-Entscheidung des UN-Sicherheitsrates und wir kommentieren sie auch. In Ankara ist der russische Botschafter in der Türkei angeblich erschossen worden. Wir fassen gleich zusammen, was bislang bekannt ist. Und wir berichten über die geplante weitere Elbvertiefung. Jetzt prüft das Bundesverwaltungsgericht die Pläne. Erst hatte Russland mit einem Veto gedroht, dann haben die Staaten im Sicherheitsrat noch einmal verhandelt und jetzt haben sie heute Nachmittag unserer Zeit eine Syrien-Resolution verabschiedet. Einstimmig. Zentraler Bestandteil, Beobachter für den Osten Aleppos. Dort, wo jetzt alles zerstört ist, wo tausende Menschen darauf warten, mit Bussen in Sicherheit gebracht zu werden. Was steht in dieser Resolution? Welche Rolle spielt Russland dabei? Und wie handlungsfähig ist der Sicherheitsrat in dieser Frage? Georg Schwarte liefert Antworten aus New York.
Montagmorgen vor dem Sicherheitsrat. Der russische UN-Botschafter Tschurkin läuft vorbei. Kein Kommentar, sagt er. Dann kommt er doch zu den Mikrofonen.
Quite a few changes were introduced in the draft. So now we think it's a satisfactory draft and we can support.
Es wurden eine ganze Menge Änderungen in dem Entwurf umgesetzt. Jetzt, sagt er lächelnd, können wir das unterstützen. Gestern noch die Drohung eines russischen Vetos. Heute dann seltene Einstimmigkeit im Sicherheitsrat. 15 Stimmen für die UN-Beobachtermission. Das Ziel, so schnell wie möglich UN-Helfer vor Ort in Ost-Aleppo am Boden zu haben, die dort die Lage kontrollieren, Kriegsverbrechen dokumentieren und die Zivilisten schützen. Syrien, sagt der russische UN-Botschafter Tschurkin, sei mit im Boot. Keine 10 Minuten später tritt der syrische UN-Botschafter Jafari draußen vors Mikrofon.
France and Britain insistence.
Frankreichs und Großbritanniens Beharren, diese Resolution zu verabschieden, ist nur ein weiterer Teil der Propaganda gegen Syrien und seinen Kampf gegen Terroristen. Syrien mit an Bord? Al-Jafari wirft den UN-Helfern Versagen vor. Syrien stelle 80% der Hilfe und dann die nächste Ankündigung des Syrers. Heute Abend, sagt er, werde Aleppo gesäubert sein von Terroristen. Sauber, clean, sagt er.
Aleppo this evening will be clean.
Der britische Botschafter Ryecroft ahnte wohl, wie kompliziert die Einigung des Sicherheitsrates in der Realität sein wird. Er warnte schon vor der Abstimmung vor allem Russland. Es ist eine Sache, für eine Resolution zu stimmen, eine andere, sie auch umzusetzen. Deswegen appelliere ich vor allem an die Russen, den Text umzusetzen. So viele Resolutionen in der Vergangenheit sind ignoriert worden. Nur ein Blatt Papier sollte später die amerikanische Botschafterin die eben gerade verabschiedete Resolution nennen.
Until it's implemented, it's just a piece of paper.
Erst die Umsetzung mache aus der heutigen Einstimmigkeit im Sicherheitsrat Hoffnung. Einstimmigkeit im Sicherheitsrat übrigens erkauft zu einem Preis. Die UN-Beobachtermission fußt jetzt darauf, dass Ban Ki-moon vor jeder Entsendung Sicherheitsgarantien für die Helfer organisieren muss. Heißt konkret, jeder Schritt, jede Patrouille durch die zerstörten Straßen Ost-Aleppos muss mit der syrischen Regierung und ihren Alliierten zuvor koordiniert werden. Das kostet Zeit. Egal, sagt der Brite, wir brauchen Zeugen vor Ort. Wir hören jeden Tag von Gräueltaten. Unsere Quellen werden aber unglücklicherweise von den Russen angezweifelt. Deswegen müssen die UN-Beobachter jetzt unsere Augen und Ohren vor Ort sein. Sonst könne man nie sichere Aussagen treffen. Binnen 5 Tagen muss jetzt der UN-Generalsekretär seine Pläne zur Entsendung der Beobachter vorlegen. 5 Tage. Wenig Zeit für Ban Ki-moon, zu viel Zeit möglicherweise für jeden Zivilisten in Aleppo. Der französische UN-Botschafter Delattre spricht von Tausenden, die noch da sind. Und er spricht davon, dass die Welt noch immer ein neues Srebrenica verhindern müsse.
Die Syrien-Resolution des Sicherheitsrates. Kommt sie nicht viel zu spät? Was können Beobachter in Aleppo noch bewirken? Das fragen sich viele. Die Schlacht um die Stadt ist entschieden und es geht jetzt vor allem darum, die Menschen, die noch im Ostteil ausharren, in Sicherheit zu bringen. Die Evakuierungsaktion läuft wieder, aber nur schleppend. Carsten Kühntop berichtet.
Immer mehr Menschen, die aus dem Ostteil von Aleppo rausgebracht wurden, treffen in anderen Rebellengebieten ein. Ein Amateurvideo aus dem Internet zeigt die freudige Wiedervereinigung von 2 Brüdern. Die beiden hatten einander bereits tot geglaubt, bis einer von ihnen, soeben aus Ost-Aleppo gekommen, im Westen der Provinz Aleppo auftauchte und dort auf den Bruder stieß.
Oh
Mittlerweile haben auch die 7-jährige Bana al-Abed und ihre Mutter Ost-Aleppo verlassen können. Das teilten zwei Hilfsorganisationen mit und veröffentlichten Fotos des Mädchens. Die Mutter hatte monatelang im Namen ihrer Tochter Tweets aus der Rebellenenklave geschickt. Anhänger der syrischen Regierung hatten die Existenz des Kindes bezweifelt und von Propaganda der Opposition gesprochen. Türkischen Angaben zufolge wurden bis zum Nachmittag insgesamt 20.000 Zivilisten aus Ost-Aleppo weggefahren. Das Rote Kreuz sprach hingegen von rund 15.000 Menschen. Für die meisten ist das Ziel die Provinz Idlib, westlich von Aleppo. Dort fliegen die russische und die syrische Luftwaffe seit einiger Zeit verstärkt Angriffe. Der syrische Präsident Assad hat bereits angekündigt, dass er die Aufständischen auch aus Idlib vertreiben wird. Die Evakuierten kommen also von einem Kriegsgebiet in das nächste.
Syrien und die Katastrophe von Aleppo. Jetzt gibt es eine Syrien-Resolution aus dem UN-Sicherheitsrat. Wir haben gerade darüber berichtet. Auch Moskau hat zugestimmt, nachdem es Zugeständnisse gegeben hat. Unser Moskau-Korrespondent Hermann Krause kommentiert die Entscheidung.
Bisher hat der Vertreter Russlands im Weltsicherheitsrat alle zu Syrien vorgelegten Resolutionen abgelehnt. Seit 2011 insgesamt 6-mal, sagte Vitali Churkin in New York, niet. Ein Verhalten, das die Welt entsetzte und den Glauben an den Weltsicherheitsrat erschütterte. Aber es war nicht die Unfähigkeit der UNO, die da demonstriert wurde, nein, es war nur das Verhalten der russischen Seite, die blockierte. Allein Moskau ist verantwortlich. Als zum Beispiel im Oktober die Kämpfe in Aleppo wüteten, brachten Frankreich und Spanien einen Entwurf ein, in dem ein sofortiger Stopp der Bombardierung Aleppos gefordert wurde. Selbst die Vetomacht China enthielt sich, Russland aber blieb bei seinem Nein. Churkin, der sich keiner Formulierung zu schade ist, sprach von Zeitverschwendung und von einem der merkwürdigsten Spektakel in der Geschichte des Sicherheitsrates. Der französische Außenminister hingegen erklärte, es gehe nur darum, die Vernichtung Aleppos zu stoppen durch syrische und russische Bomben. Mit Terrorbekämpfung habe das Ganze nichts zu tun. Denn mittlerweile ist allen klar, Moskau hat sich in Syrien zwar auch die Bekämpfung des Islamischen Staates auf die Fahnen geschrieben, aber vordringlich ging und geht es nur darum, Bashar al-Assad zu halten. Alles Gerede Putins von einer politischen Lösung erwies sich als Nebelkerze. Das wichtigste Gremium der Völkergemeinschaft wurde von ihm respektlos behandelt, so als habe es keine Bedeutung. Ähnlich verfährt Moskau zurzeit mit dem Europarat. Dort droht man mit Austritt. Den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat Russland im November verlassen, das Plutoniumabkommen mit den USA im Oktober aufgekündigt. Und im März des letzten Jahres ist Russland aus dem Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, dem KSE-Vertrag, ausgetreten. Wladimir Putin hat die Rückkehr Russlands auf die Weltbühne nicht durch diplomatische Kooperation erreicht, wobei man natürlich auch die Frage stellen muss, ob der Westen immer richtig mit Russland umgegangen ist. Die Ausdehnung der NATO, die Stationierung von NATO-Soldaten in den ehemaligen baltischen Staaten, der Ausbau des Raketenabwehrschirms, auch dies hat Vertrauen zerstört, das vielleicht kurze Zeit mal vorhanden war. Syrien steht nun quasi für das Credo putinscher Politik, das da lautet, der Kreml betreibt eine eigenständige Politik. Nach der Annexion der Krim reagierte der Westen mit Sanktionen. Seitdem meint Putin, er müsse der Welt beweisen, dass Russland eine Großmacht ist. Deshalb ist auch die Annahme des jetzigen Kompromissentwurfs kein Durchbruch. Bis UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Sicherheitsgarantien von den Konfliktparteien eingeholt hat, vergehen Monate. Und ob die Beobachter dann tatsächlich etwas bewirken können, dies darf bezweifelt werden. Die Sieger in diesem schrecklichen Spiel sind Assad und Putin. Sie haben Fakten geschaffen. Und was die UNO beschließt, die feinen Formulierungen des Sicherheitsrates, dies interessiert die Menschen, die in Aleppo noch ausharren oder auf die Evakuierung warten, herzlich wenig.
Hermann Krause kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In der türkischen Hauptstadt Ankara hat es einen bewaffneten Anschlag gegeben, heute am späten Nachmittag. Ziel war eine Kunstausstellung. Dabei wurde der russische Botschafter in der Türkei erschossen. Der diplomatische Vertreter erlag seinen schweren Verletzungen. Das hat das russische Außenministerium in Moskau soeben bestätigt. Charlotte Voss fasst zusammen, was bislang bekannt ist.
Die Tat ereignete sich während einer Ausstellungseröffnung. Der Botschafter Andrei Karlov wollte im Zentrum für zeitgenössische Kunst in Ankara eine Fotoausstellung über die russische Provinz Kamtschatka eröffnen. Augenzeugen berichten, der Täter habe in einem Saal zunächst in die Luft geschossen und dann gezielt auf den 62 Jahre alten Botschafter. Möglicherweise sogar direkt ins Gesicht. Als der Mann am Boden lag, habe der Schütze noch einige Male geschossen. Dabei soll er mehrere Menschen verletzt haben. Sicherheitskräfte sollen das Gebäude binnen kurzer Zeit umstellt haben. Auch der türkische Innenminister soll zum Tatort gekommen sein. Es gibt erste Vermutungen, dass der Täter einer der Leibwächter Karlovs sein könnte. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu soll er, Zitat, neutralisiert worden sein. Neutralisiert bedeutet im Sprachgebrauch der türkischen Behörden, dass der Angreifer getötet, verletzt oder gefangen genommen wurde.
Anschlag auf russischen Botschafter in Ankara, Charlotte Voss informierte. 18.41 Uhr ist es. Wie es aussieht, wird jetzt auch an einem deutsch-türkischen Elite-Gymnasium in Istanbul wieder über Weihnachten geredet. Das sogenannte Weihnachtsverbot, wenn es das denn so überhaupt gegeben hat, ist aufgehoben. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte nachgefragt, hatte um Klärung gebeten. Denn in Berlin wollte man es nicht hinnehmen, dass deutschen Lehrern, die aus deutschen Geldern bezahlt werden, dass denen an dieser Schule verboten wird, Weihnachtstraditionen zum Thema zu machen. Christoph Prössl aus Berlin über einen entschärften Streit, der aber immer noch Fragen offen lässt.
Weihnachtsverbot in der Türkei, titelte die Bild-Zeitung. So viel Zuspitzung verträgt die Bundesregierung nur bedingt. Das wurde deutlich bei der Regierungspressekonferenz jener Fragerunde mit den Sprechern aller Ministerien, die immer montags, mittwochs und freitags in Berlin stattfindet. Martin Schäfer vertritt das Auswärtige Amt und tänzelte zwischen Kritik an möglichen Einschränkungen durch die Schulleitung oder türkischen Behörden auf der einen Seite und Äußerungen, die den Streit um den Lehrplan nicht weiter eskalieren sollten, auf der anderen Seite. Schäfer würdigte die lange Tradition der Schule und sprach von interkultureller Bildungskooperation.
Wir haben gestern ja die Öffentlichkeit wissen lassen, dass wir nicht recht und nicht gut verstehen konnten und auch überrascht darüber waren, dass von der Leitung dieser Schule offenbar die Maßgabe ausgegeben wurde, im schulischen Kontext nicht über Weihnachten zu reden, nicht Weihnachtslieder zu singen und die Thematik zu besprechen.
Das sei jedoch kein Weihnachtsverbot, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Niemand verbiete, irgendjemand Weihnachten zu feiern. Trotzdem ist etwas passiert in den vergangenen Stunden, etwas, das dem Sprecher des Auswärtigen Amtes Grund gab, sich hoffnungsvoller zu äußern. Es hätten Gespräche stattgefunden mit der Schulleitung zwischen deutschen und türkischen Verantwortlichen, sagte Schäfer. Die Schulleitung könne hoffentlich bald mitteilen, dass die Missverständnisse ausgeräumt sind.
Und das selbstverständlich auch im Unterricht, der von deutschen Lehrern an dieser traditionsreichen Schule gegeben wird, über deutsche Weihnachtsbräuche gesprochen werden kann.
Am Wochenende hatte das noch anders geklungen. Da zitierte die deutsche Presseagentur eine E-Mail, aus der hervorging, dass nichts mehr über Weihnachtsbräuche mitgeteilt oder erarbeitet werden sollte.
Ja, das folgt dem Beispiel, dass die Schulen zunehmend in der Türkei gleichgeschaltet werden,
sagte Cem Özdemir, Parteichef der Grünen.
Nachdem die Presse gleichgeschaltet wurde, nachdem der Beamtenapparat, Justizapparat gleichgeschaltet wurde, sind jetzt offensichtlich die Schulen zunehmend dran. Viele Lehrer sind ja entlassen worden und offensichtlich macht es auch keinen Halt vor Schulen, die aus dem Ausland zum Teil mitfinanziert werden, wo Lehrer aus dem Ausland entsandt werden. Das ist nicht akzeptabel, das muss man sehr klar sagen.
Ähnlich äußerten sich die Politiker der anderen im Bundestag vertretenen Parteien, wenngleich vielen anzuhören war. Klar ist in dieser Auseinandersetzung wenig. Hatte hier die Schulleitung einsam entschieden, das christliche Fest aus dem Lehrplan zu verbannen? Gab es eine Anweisung von höherer Stelle oder nur vorauseilenden Gehorsam? Das Gymnasium in Istanbul ist eine staatliche türkische Schule. Die deutschen Lehrer werden jedoch von der Bundesregierung bezahlt.
Soweit der Bericht von Christoph Prössl. Die Idee ist nicht neu, auch die Kanzlerin hatte sie schon geäußert. Aber sie hat jetzt durch den Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef neue Nahrung bekommen. Sigmar Gabriel unterstützt Überlegungen, das deutsche Kindergeld für EU-Ausländer zu kürzen, wenn die Kinder nicht mit in Deutschland leben. Aktuelle Zahlen belegen, dass die Ausgaben für diese Kinder aus dem Bundeshaushalt deutlich angestiegen sind. Dagmar Pepping erläutert diese Zahlen und sie sagt, welche Chancen der Vorstoß des SPD-Chefs hat.
Grünen-Chef Cem Özdemir schüttelt den Kopf.
Das ist ein echter Gabriel, nicht zu Ende gedacht, nicht ausgegoren und vor allem auch mit niemandem abgesprochen.
Allerdings erhält der SPD-Vorsitzende für seinen Vorstoß viel Zustimmung vom Koalitionspartner. An der Union werde es sicher nicht scheitern, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach der Sitzung des CDU-Präsidiums.
Es ist eine Forderung, die die Union bereits vor längerem erhoben hat, das Kindergeld auch an den Aufenthalt in der Bundesrepublik zu knüpfen. Jetzt muss man noch mal genauer prüfen, welche Auswirkungen das hat und wie eine Regelung umzusetzen ist.
Denn die benötigt grünes Licht aus Brüssel. Laut europäischem Recht haben EU-Ausländer nämlich für die Dauer ihres Arbeitsaufenthaltes in Deutschland Anspruch auf Kindergeld auf dem Niveau des gastgebenden Landes. Auch wenn ihre Kinder im Heimatland, zum Beispiel in Polen oder Rumänien, geblieben sind. Die EU-Kommission hatte erst in der vergangenen Woche klargestellt, dass sie an dieser Regelung nichts ändern will. Sigmar Gabriel sieht nun Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU am Zug. Der solle endlich einen Vorschlag vorlegen, forderte der SPD-Vorsitzende. Vorbild Großbritannien. Die Regierung Cameron hatte vor der Brexit-Abstimmung eine Sonderregelung für Großbritannien ausgehandelt. Zustimmung von der Union, aber Kritik von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Deren Vorsitzende Johanna Ückermann warf Gabriel Populismus und Stimmungsmacher auf dem Rücken der Kinder vor. Gabriel verteidigt seinen Vorstoß.
Was wir unterbinden müssen, sind menschenunwürdige Geschäfte von Schleppern, die die Einwanderung nicht in Arbeit, sondern in Sozialsysteme organisieren.
Gabriel verweist auf sogenannte Schrottimmobilien in zahlreichen Großstädten, beispielsweise in Gelsenkirchen. In diesen Schrottimmobilien lebten EU-Bürger, zumeist aus Rumänien oder Bulgarien, unter unmöglichen Bedingungen zur Miete. Für ihre Kinder, die in der Heimat geblieben sind, erhielten diese Bewohner Kindergeld auf deutschem Niveau.
Und darüber finanzieren sich, sagen wir, diese Form von Menschenhändlern, die EU-Bürger aus diesen Ländern im Wesentlichen hierher bringen, damit sie das Kindergeld abkassieren können.
Unterstützung erhält Gabriel von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Es gäbe in einigen Städten Hinweise auf gezielten Missbrauch von Sozialleistungen durch EU-Bürger, so die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. Kraft verweist auf die Ergebnisse einer konzertierten Razzia in der vergangenen Woche. Dabei hätten Kontrolleure in Duisburg, Dortmund und Gelsenkirchen mehr als 50 Fälle von Sozialbetrug aufgedeckt. Zudem widerspreche die bisherige Kindergeldregelung dem Gerechtigkeitsempfinden vieler, so Kraft. Im Mai finden in NRW Landtagswahlen statt. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums erhielten im November rund 188.000 Kinder im EU-Ausland Kindergeldzahlungen aus Deutschland. Ende 2015 lag die Vergleichszahl deutlich niedriger, bei ca. 120.000 Kindern. Die mit Abstand meisten von ihnen leben in Polen. Dahinter folgen mit großem Abstand Rumänien, Kroatien, Tschechien, Ungarn und Bulgarien als Wohnsitz.
Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio über das Kindergeld für EU-Ausländer. Wenn die Stadt Hamburg durchsetzt, dass die Elbe tiefer ausgebaggert wird, dann wäre das nicht die erste Aktion dieser Art. Schon 1999 gab es eine Elbvertiefung. Jetzt will die Hamburger Hafenwirtschaft es möglich machen, dass auch Frachter mit einem Tiefgang von 13,5 Metern den Hafen der Hansestadt anlaufen können. Umweltschützer von NABU und BUND wollen das verhindern. Heute hat am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Verhandlung darüber begonnen. Dietrich Lehmann über eine weitere Elbvertiefung und die Proteste dagegen, denn die gab es heute auch vor dem Gericht in Leipzig.
Ein paar Kisten mit Bio-Äpfeln aus dem alten Land, dazu gelbe Fahnen aus Protest gegen die Elbvertiefung.
Können wir es mal eben so aufbauen hier?
Bei nasskaltem Nieselwetter bringen sich schon lange vor der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht rund zwei Dutzend Gegner der Elbvertiefung in Stellung, vor allem aus dem alten Land, wie Obstbauer Klaus Blom.
Ich fühle mich in meiner Existenz bedroht, wenn wir die Elbvertiefung, wenn die Elbe vertieft wird, haben wir das Problem, dass wir also Salze in unserem Wasser haben. Wenn wir bei der Frostschutzberechnung die Bäume berechnen, dann setzen sich die Salze da ab und wir können die Äpfel nicht mehr so gut produzieren, wie wir das früher gemacht haben.
Andere wiederum haben Angst davor, dass die Deiche brechen könnten oder dass es Unfälle mit großen Schiffen geben könnte.
Wir haben das mit der CSCL Indian Ocean gesehen und wir haben einiges an Havarien gehabt seit in den letzten 10 Jahren etwa. Bisher hat das immer gut geklappt, ohne große negativen Folgen. Aber man tut anscheinend so, als würde das immer klar gehen. Und das glaube ich nicht.
Den Umweltverbänden NABU, BUND und WWF, die hinter der Klage gegen die Elbvertiefung stehen, geht es vor allem um den Schutz von Tieren und Pflanzen. Manfred Brasch, Geschäftsführer des BUND Hamburg.
Die Strömungsgeschwindigkeiten verändern sich. Es werden Laichgebiete von seltenen Fischen von der Elbvertiefung berührt. Und man muss auch sagen, die vor 10 Jahren geltende Begründung, wir haben so einen Zuwachs beim Containerumschlag, deswegen brauchen wir die Elbvertiefung, auch die trifft ja heute, wenn man sich die Zahlen anschaut, nicht mehr zu.
Drinnen im Gerichtssaal sitzen sich rund 2 Dutzend Gutachter und Fachleute von Gegnern und Befürwortern der Elbvertiefung gegenüber. Die Umweltschützer bringen, zum Erstaunen einiger Zuschauer, neue Zweifel an den Gutachten von Hamburg und dem Bund vor. Sie rechnen beispielsweise vor, dass Ebbe und Flut in Hamburg noch stärker werden als bislang gedacht. 15, vielleicht 18 Zentimeter mehr Tidenhub könnte es am St. Pauli-Fischmarkt geben, statt wie 6, wie von den Behörden berechnet. Und das Gericht zeigt sich erstaunt darüber, dass Hamburg und der Bund noch immer kein System haben, wie die Geschwindigkeit von Schiffen auf der Elbe überwacht werden kann. Wirtschaftsstaatsrat Rolf Bösinger gibt sich dennoch optimistisch.
Weil wir, glaube ich, wirklich sehr dezidiert und wirklich alles noch mal gemacht haben, was uns vom Gericht vor 2 Jahren aufgetragen wurde und auch von Luxemburg, vom Europäischen Gerichtshof. Wir haben wirklich alles angesehen, alles umgedreht und ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet sind.
Hafenchef Jens Meyer ist dagegen etwas vorsichtiger.
Wichtig ist, glaube ich, dass nach dem Termin, dass es hoffentlich dann die letzte Runde war und dass das Gericht dann alle Fakten zur Verfügung hat, um dann auch eine Entscheidung herbeizuführen. Und ich hoffe natürlich dann, dass das relativ zügig auch passiert, dass alle wissen, woran sie sind.
Ob das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich bereits in dieser Woche eine Tendenz zu erkennen gibt, ist offen. Wahrscheinlich ist eine Entscheidung zu Beginn des kommenden Jahres.
Die geplante Elbvertiefung beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht und Naturschützer protestieren. Anders als in Deutschland hält Belgien seine Atomkraftwerke für absolut sicher. Das gilt auch für die beiden Pannenreaktoren Doel und Tihange nahe der Grenze zu Deutschland. Gerade in Nordrhein-Westfalen gucken die Menschen mit großer Sorge auf die belgischen Reaktoren. Heute haben Umweltministerin Hendricks und der belgische Innenminister ein Abkommen unterzeichnet, um bei der Reaktorsicherheit besser zusammenzuarbeiten, um mehr als bisher Informationen auszutauschen. Und sie haben beschlossen, eine Kommission einzusetzen. Ralf Sinam erläutert die Details.
Vor einer Illusion warnt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in Brüssel nach der Unterzeichnung des gemeinsamen Atomabkommens zwischen Deutschland und Belgien.
Das Abkommen wird jetzt die Sicherheit nicht erhöht, aber wir haben eben die Möglichkeit, unsere Vorstellungen von Sicherheit unmittelbar einzubringen. Und das ist schon wichtig für uns.
Eigentlich wäre eine Stilllegung der belgischen Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 wegen der Haarrisse in den Reaktordruckbehältern die einzig angemessene Maßnahme. Daran lässt Bundesumweltministerin Hendricks keinen Zweifel. Doel 3 und Tihange 2 sind ja die schwierigsten Reaktoren. Wenn die Belgier die jetzt mal stilllegen würden, dann wären das schon Schritte in die richtige Richtung, betonte die Ministerin gegenüber dem ARD-Hörfunk. Und kritisierte damit indirekt die belgische Regierung, deren Innenminister Jan Jambon heute in Brüssel erneut unterstrich, beide Atommeiler seien absolut sicher. Sonst würde man Doel 3 und Tihange 2 ja nicht weiterlaufen lassen.
Unsere Experten haben einen Restzweifel, sag ich mal.
Die Experten der unabhängigen Kommission für Reaktorsicherheit aus der Bundesrepublik haben Zweifel, dass die beiden belgischen Atommeiler zu jeder Zeit, also auch in der Situation eines Störfalls, hundertprozentig sicher sind.
Absolut sicher fühlen wir uns wirklich nicht,
betont Barbara Hendricks deshalb die deutsche Sicht in Brüssel. Aber eine Stilllegung von Tihange 2 und Doel 3 können weder Deutschland noch die EU erzwingen. Denn die Energieversorgung ist eine nationale Angelegenheit. Das deutsch-belgische Energieabkommen soll wenigstens eine Sicherheitsoptimierung ermöglichen. Dazu wird eine deutsch-belgische Atomkommission gebildet, die sich mindestens einmal im Jahr trifft. Und zwar abwechselnd in einem der beiden Länder. Bereits zu Jahresbeginn ist die erste Sitzung vorgesehen. Außerdem soll es 2-mal im Jahr eine sogenannte Cross-Inspection geben, bei der sich Atomexperten beider Seiten über den Sicherheitsstandard im Nachbarland informieren. Und damit die deutschen Atomexperten möglichst bald die Chance haben, sich in den insgesamt 7 belgischen Kraftwerksblöcken von Doel und Tihange umzusehen, hat das Bundesumweltministerium bereits vor dem heutigen Inkrafttreten des Abkommens belgische Atomexperten in das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz eingeladen. Proaktiv sozusagen. Die belgischen Experten waren von dem deutschen Sicherheitsstandard beeindruckt. Damit habe man die belgische Seite unter Handlungsdruck gesetzt, hofft Barbara Hendricks. Jetzt müsse Innenminister Jan Jambon im Gegenzug zeitnah die deutschen Experten einladen, und zwar nach Doel und Tihange.
Gerade die beiden Reaktorblöcke Doel 3 und Tihange 2 machen den Menschen in und um Aachen und überhaupt im Grenzraum sehr viel Sorgen.
Dass es auch in Belgien eine Alternative zur Kernenergie geben könnte, zeigt der E.ON-Konzern. Er baut in der Nähe von Antwerpen eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, deren Stromerzeugung dem Bedarf einer 4.500 Einwohner-Kleinstadt entspricht und die mit einem Minimum an CO2-Ausstoß auskommt. Bis 2020 hofft zudem die Amprion GmbH aus Dortmund, eine Stromtrasse zwischen dem Kreis Düren und der Provinz Lüttich zu errichten, deren Kapazität von 1000 Megawatt ermöglichen würde, zumindest einen der problematischen belgischen Atomreaktoren abzuschalten.
Ralf Sinab berichtete aus Brüssel. Echo des Tages, 18.55 Uhr, 5 Minuten vor 7. In der sibirischen Stadt Irkutsk in Russland haben die Behörden den Notstand verhängt. Alle alkoholhaltigen Flüssigkeiten, die nicht als Getränke gekennzeichnet sind, dürfen dort nicht mehr verkauft werden. Der Hintergrund: mindestens 40 Menschen sind ums Leben gekommen. Sie hatten offenbar eine Badelotion mit giftigem Methanol getrunken. Billiger Ersatz für teuren Schnaps. Die Regierung will jetzt gegen die Machenschaften dubioser Händler vorgehen. Das hat Ministerpräsident Medvedev versprochen und angekündigt, wie Oliver Schosch aus Moskau berichtet.
Unter den Opfern waren Männer und Frauen, meist Alkoholiker zwischen 30 und 50 Jahren. Sie sind im Krankenhaus gestorben oder wurden tot in ihren Wohnungen entdeckt. Jewgeni Vygotsky ist Chefarzt einer der behandelnden Kliniken in Irkutsk. Die eingelieferten Patienten waren alle in einem kritischen Zustand mit Anzeichen von schweren Vergiftungen. Wir haben Reanimationen durchgeführt und die nötige medizinische Versorgung eingeleitet. Auf der Verpackung der Badelotion stand eine Warnung, dass die Flüssigkeit nicht trinkbar sei. Und dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie geht davon aus, dass auf der Packung falsche Angaben zu den Inhaltsstoffen gemacht wurden und dass es sich um eine illegale Produktion handelt. Es gab bereits mehrere Festnahmen, so die Polizeisprecherin Irina Volk. Wir haben mehr als 200 Alkoholverkaufsstellen überprüft, Großmärkte und Einzelhändler. Dabei haben wir illegale Ware entdeckt und mehr als 2000 Liter Alkohol beschlagnahmt. In Russland kommt es immer wieder vor, dass ärmere Alkoholiker zu billigem Schnapsersatz greifen. Zum Beispiel zu alkoholhaltigen pflanzlichen Arzneimitteln. Man kann sie in kleinen Fläschchen an Automaten kaufen für 20 bis 30 Rubel, umgerechnet knapp 50 Cent. Sie sind billiger als Schnapsfläschchen, weil auf sie keine Alkoholsteuer erhoben wird. Dem Vorsitzenden des Verbands der Alkoholproduzenten, Dmitri Dobrov, ist das schon lange ein Dorn im Auge. Dieser traurige Fall war leider vorherzusehen. In den letzten 3 Jahren wurde jedes Mal die Steuer für alkoholische Getränke erhöht und wir haben immer wieder gewarnt, dass das zu einem Wachstum des illegalen Alkoholmarkts führen wird. Also dazu, dass die Leute immer mehr Arzneimittel als Alkoholersatz trinken. Seit der Wirtschaftskrise und der Abwertung des Rubels ist der Umsatz von Wodka und Bier in Russland deutlich zurückgegangen. Vor allem ärmere Menschen greifen immer mehr zu gepanschten Getränken. Im vergangenen Jahr starben über 50.000 Russen an giftigem Methylalkohol. Der Fall in Irkutsk war die schlimmste Massenvergiftung seit langem.
Oliver Schosch aus Moskau. Zsa-Zsa Gábor war das, was man eine Hollywood-Legende nennt. Eine Diva, Schauspielerin, in Ungarn geboren, 9-mal verheiratet, zuletzt mit dem deutschen Adoptivprinzen Frederik von Anhalt. Jetzt ist Zsa-Zsa Gábor im Alter von 99 Jahren gestorben. Wolfgang Stuflesser erinnert an sie.
Zsa-Zsa Gábor war nicht unbedingt wegen ihrer Schauspielkunst berühmt. 1917 in Budapest geboren, kam sie in den 40er Jahren nach Hollywood und hatte meist kleinere Auftritte in großen Filmen, zum Beispiel in Orson Welles' Im Zeichen des Bösen oder in John Hustons Moulin Rouge. Ihre größte Rolle aber war die der Hollywood-Diva, die sie im echten Leben perfekt verkörperte. Es heißt, Zsa-Zsa Gábor habe sich mühelos zur Hauptperson bei der Premierenfeier eines Films machen können, in dem sie gar nicht mitspielte, einfach indem sie ein transparentes Kleid trug. Kulturforscher haben sie deshalb schon als Vorgängerin von Paris Hilton und Kim Kardashian bezeichnet. Zsa-Zsa Gábor war 9-mal verheiratet. Zu ihren Ehemännern gehörten der Oscar-Preisträger George Sanders, der Hotelunternehmer Conrad Hilton und Jack Ryan, der Designer der Barbie-Puppe. 1986 heiratete sie den 26 Jahre jüngeren Frederik Prinz von Anhalt, einen als Hans-Robert Lichtenberg gebürtigen Deutschen, der seinen Adelstitel durch Adoption erhielt. Es waren zwei, die sich offensichtlich gesucht und gefunden hatten. Zwar war zwischendurch auch mal von Scheidungsplänen die Rede, doch die Ehe hielt. Mit Jaja Gabors Gesundheit stand es in den letzten Jahren nicht zum Besten. Nach einem Autounfall 2002 und einem Schlaganfall 2005 saß sie im Rollstuhl. 2010 brach sie sich die Hüfte, später musste ihr wegen Wundbrands ein Teil ihres rechten Beins amputiert werden. Wie ihr Mann nun mitteilte, starb sie am Sonntag an den Folgen eines Herzinfarkts. Im Februar wäre Jaja Gabor 100 Jahre alt geworden.
Jaja Gabor ist tot. Das war ein Nachruf von Wolfgang Stuflesser. Das Echo des Tages ist damit zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.